Pack's an. Kein Sport, ungesundes Essen, wenig Schlaf. Viele Unternehmer ignorieren die Bedürfnisse ihres Körpers. Impulse zeigt, wie sie schon mit kleinen Änderungen viel bewirken können. Text Katharina Schröder, gelesen von Eva Weikert, Olivia Samnick und Andreas Kurz. Impulse Ausgabe 7, 2019.
Als die Waage sich dem Ende ihrer Anzeigemöglichkeiten näherte, beschloss Andreas Leska, sein Leben zu ändern. Leska, Spitzname Bär, wog 165 Kilogramm bei einer Größe von 1,93 Meter. Unzählige Mahlzeiten an Flughäfen und auf Autobahnraststätten hatten dazu geführt, dass der Manager der Band Die Fantastischen Vier schon mit 36 Jahren so dick geworden war, dass seine Gelenke schmerzten und er nach wenigen Treppenstufen nach Luft rang. Zu fettig und zu süß war das Essen, das Leska zwischen vielen Terminen hinunterschlang. Noch dazu gehöre ich zu den Menschen, die zunehmen, wenn sie nur an einem Stück Schokolade vorbeilaufen, erzählt Leska. Von heute auf morgen änderte der Selbstständige sein Essverhalten. Als Vorbereitung auf eine Operation an der Schilddrüse begann er zu fasten und speckte binnen wenigen Wochen 11 Kilogramm ab. Das war im Jahr 1999. Danach engagierte er einen Personal Trainer. Er kaufte sich ein Laufband, einen Crosstrainer, ein Ergometer und Hanteln und richtete sich zu Hause ein Fitnessstudio ein. Anfangs war ich nach 7 bis 8 Minuten auf dem Rad total am Ende, erzählt Leska. Doch er hielt durch und hatte Erfolg. Nach knapp 4 Monaten lief er eine Halbmarathonstrecke von 21 Kilometern in 2 Stunden und 10 Minuten. 2 Jahre dauerte es, bis Leska dank nahezu täglichem Sportprogramm noch einmal 35 Kilogramm abgenommen hatte. Er verzichtete auf Zucker, aß Salat und Vollkornnudeln statt Weißbrot und Pizza. Wann immer er Zeit hatte, kochte er selbst. Bis 2019, knapp 20 Jahre nach seiner Fastenkur, hat er insgesamt 57 Kilogramm verloren. Was Leska geschafft hat, ist beeindruckend. Normal ist es aber nicht. Denn die meisten Menschen müssen sich glücklicherweise nicht Dutzende Kilos vom Leib trainieren, um auch nur annähernd Normalgewicht zu erreichen. Ein paar Kilo weniger könnten vielen aber trotzdem nicht schaden, denn jeder zweite Deutsche ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zu dick. Und Unternehmer gehören zu einer besonders gefährdeten Gruppe, sagt Corinna Werner. Sie arbeitet als Gesundheitsberaterin regelmäßig mit Unternehmern zusammen und erlebt immer wieder, dass Firmenchefs sich so sehr auf ihre Arbeit fokussieren, dass sie sich dabei förmlich selbst zugrunde richten. Sie essen das Falsche und bewegen sich kaum. Und sie schlafen zu wenig. Das verkürzt auf Dauer die Lebenserwartung, sagt Werner. Keine Zeit, lautet die Begründung, die Corinna Werner immer wieder hört. Dabei gehe es gar nicht darum, täglich viele Stunden für den Sport oder fürs Kochen einzuplanen. Im Gegenteil, es reiche oft schon, sich zunächst eine kleine Veränderung mit überschaubarem Zeitaufwand vorzunehmen und diese dann konsequent durchzuhalten. 6 Unternehmer haben Impulse erzählt, wie sie trotz ihrer zeitraubenden Arbeit mehr Bewegung, gesündere Ernährung und mehr Schlaf in ihren Alltag integriert haben. Werner Detering wollte sich schon lange mal wieder auspowern. Als Jugendlicher habe ich Hockey gespielt. Dieses Gefühl, nach dem Training körperlich total erschöpft zu sein, hat mir gefehlt. Detering führt seit 23 Jahren mit einem Geschäftspartner eine Werbeagentur mit 20 Mitarbeitern in Hamburg. Den größten Teil seines Tages verbringt er im Sitzen, am Schreibtisch, in Meetings oder im Auto. Für ein aufwendiges Training bleibt keine Zeit. Der 54-Jährige suchte deshalb Hilfe und fand sie bei Dirk Lümkemann. Der Sportmediziner berät Unternehmer, aber auch Mitarbeiter von Firmen zu den Themen Bewegung und Ernährung. Zu Beginn macht Lümkemann mit allen Klienten einen Fitnesstest, bestimmt unter anderem Blutwerte und misst den Puls, um herauszufinden, auf welchem sportlichen Level sich seine Klienten befinden. Ganz wichtig sind mir dann immer 3 strategische Fragen, sagt Lümkemann. Welche Ziele will derjenige erreichen? Welches neue Verhalten ist wirksam? Und was ganz genau kann er oder sie realistisch und mit Freude in seinen Alltag integrieren? Neben Kundenterminen und internen Besprechungen notierte Werner Detering auch seine neuen Trainingstermine im Kalender. Das klingt banal, aber vor allem durch eine Dokumentation des verbesserten Verhaltens wird zum Beispiel Sport zum festen Alltagsbestandteil, sagt Lümpkemann. Detering entschied sich nach der Beratung durch Dirk Lümpkemann für ein Ergometer-Training. Der Heimtrainer steht jetzt in seinem Schlafzimmer. Und in Deterings Kalender gibt es 3 neue wöchentliche Einträge. Montags und freitags trainiert er um 19 Uhr und mittwochs um 19.30 Uhr für je 25 Minuten. Für Detering hat Lümpkemann ein Intervalltraining zusammengestellt. Dabei trainiert der Unternehmer für eine festgelegte Anzahl von Minuten mit einer vorgegebenen Pulsfrequenz, die er über eine Pulsuhr misst. Zum Aufwärmen und am Ende des Trainings ist die Frequenz etwas niedriger. In der intensiveren Mitte des Trainings ist sie entsprechend höher. Werner Detering merkte schon nach wenigen Wochen, dass sich sein Trainingszustand verbesserte. Er fuhr bei derselben Pulsfrequenz bereits ein schnelleres Tempo. Durch das Radfahren fühle ich mich fitter und im Büro kann ich mich jetzt besser konzentrieren, erzählt Detering. Bisher hat der Unternehmer noch kein Training ausfallen lassen, weil der Sport ihm Spaß macht, aber auch, weil er als fester Termin im Kalender steht. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr darüber nach, ob ich heute trainieren soll. Das Radfahren gehört einfach zu meinem Alltag dazu. Dem Unternehmer ist damit etwas ganz Entscheidendes gelungen. Er hat es geschafft, den Sport ganz selbstverständlich in seinen Alltag zu integrieren. Das Radfahren ist für Detering zur Gewohnheit geworden. Die meisten Entscheidungen, die wir täglich treffen, fühlen sich an wie das Ergebnis individueller Überlegungen. Forscher der amerikanischen Duke University fanden jedoch heraus, dass mehr als 40% unserer Handlungen Gewohnheiten sind. Und das ist auch gut so. Andernfalls wären wir überfordert und unser Gehirn überwältigt von den Alltagsdetails, schreibt der US-amerikanische Journalist Charles Duhigg in seinem Buch »Die Macht der Gewohnheit«, warum wir tun, was wir tun. Weil Gewohnheiten für unser Gehirn so bequem sind und ihm nicht viel Leistung abverlangen, fällt es den meisten Menschen schwer, sie zu verändern. Tausende nehmen sich zum Jahreswechsel vor, nun wirklich regelmäßig Sport zu treiben. Doch der Großteil gibt schon nach wenigen Wochen wieder auf. Abgehalten werden sie von etwas, was Duhigg die Gewohnheitsschleife nennt. Dabei handelt es sich um eine meist 100- oder 1000-fach abgespulte Abfolge aus 3 Komponenten: dem Auslöseanreiz, der Routine und der Belohnung. Bei Werner Detering sah die früher so aus: Auslöseanreiz. Er kam abends nach Hause. Routine. Er setzte sich aufs Sofa. Belohnung. Er entspannte sich nach einem langen Arbeitstag. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass unser Gehirn umso weniger an der Entscheidung zu einer konkreten Handlung beteiligt ist, je häufiger wir eine Gewohnheitsschleife durchlaufen. Anders gesagt, je öfter wir uns nach der Arbeit auf unser Sofa setzen, desto selbstverständlicher wird diese Routine und desto schwieriger ist es, sie zu verändern. Wer eine Gewohnheitsschleife durchbrechen will, muss eine neue Routine etablieren, die die alte überschreibt und sich nach der Arbeit beispielsweise aufs Fahrrad statt aufs Sofa setzen. Je häufiger man die neue Tätigkeit ausübt, desto selbstverständlicher wird sie für unser Gehirn und es entsteht eine neue Routine. Um den inneren Schweinehund in der Anfangsphase zu überlisten, rät Charles Duhigg, mit verschiedenen Belohnungen zu experimentieren, die zu der neuen Aufgabe motivieren. Nach dem Radfahren kann das beispielsweise ein frischer Obstsalat sein oder eine Folge der Lieblingsserie im Fernsehen. Bei Werner Detering hat sich das Radfahren schon so gut etabliert, dass ihm die Aussicht auf das gute Gefühl nach dem Training als Belohnung reicht. Andreas Bär-Leska, dem Manager der Fantastischen Vier, halfen der schnelle Erfolg zu Beginn seiner Fastenkur und das Training mit seinem Personal Trainer, um am Ball zu bleiben. Experten streiten darüber, wie lange es dauert, bis wir eine neue Routine etabliert haben. In einer Studie des University College London fanden Wissenschaftler heraus, dass es im Schnitt 66 Tage sind. Abhängig ist das aber auch von der Komplexität der neuen Aufgabe. So dauerte es durchschnittlich maximal 20 Tage, bis Versuchspersonen sich angewöhnt hatten, nach dem Frühstück ein Glas Wasser zu trinken. Bei dem Versuch, nach dem Kaffee am Morgen 50 Sit-Ups zu absolvieren, war es einem Studienteilnehmer hingegen auch bis zum Ablauf der Studie nach 84 Tagen nicht gelungen, diese neue Routine zu etablieren. Für Annette Lüders wäre das wahrscheinlich kein Problem. Lüders arbeitet als selbstständiger Führungskräftecoach und als Mentaltrainerin. Früher fühlte sie sich oft schlapp, weil sie wenig Zeit für Sport hatte. Nach einem Coaching mit Gesundheitsberaterin Corinna Werner hat Lüders sich angewöhnt, Bewegung ganz direkt in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Sie telefoniert nun grundsätzlich im Stehen und macht, wenn es das Gespräch zulässt, dabei Kniebeugen. Kocht Lüders sich einen Kaffee, nutzt sie den Küchenschrank, um daran Liegestütze zu machen. Ich bin weniger verspannt, habe im ganzen Körper mehr Muskulatur und dadurch wiederum eine bessere Körperhaltung, erzählt Lüders. Und ich kann mich länger konzentrieren, weil die regelmäßige Bewegung mich den ganzen Tag über wach hält. Lüders Art, sich fit zu halten, ist vermutlich die zeitsparendste, die man sich als Unternehmer vorstellen kann. Und für sie als Einzelkämpferin ideal. Ob sie auch dann in Frage kommt, wenn man sein Büro mit Mitarbeitern oder Kollegen teilt, hängt wohl davon ab, wie das Team zum Thema Fitness steht. Die Kollegen von Thomas Klein wären vermutlich begeistert. Klein ist Prokurist bei Schuh und Sport Mücke und verantwortet die Bereiche Personal und Organisation. Das fränkische Unternehmen hat rund 750 Mitarbeiter und verkauft Schuhe und Bekleidung an insgesamt 15 Standorten. In den vergangenen Jahren ist der Krankenstand gestiegen und das Unternehmen hat versucht, gegenzusteuern. Yogakurse, Fitnesstrainings und auch Obstplatten begeisterten die Mitarbeiter nicht wirklich und brachten uns mit 15 Standorten auch an unsere Grenzen, erzählt Klein. Dem Prokuristen geht es um einen ganzheitlichen Ansatz. Wir stellen uns nicht mehr die Frage, was macht uns krank, sondern was hält uns fit? Seine Mitarbeiter sollten lernen, welche Komponenten zu einem gesunden Leben dazugehören und welche Folgen es haben kann, wenn sie sich jahrelang falsch ernähren, zu wenig bewegen oder zu wenig schlafen. Geschafft hat Thomas Klein das mit Hilfe von Coach Dirk Lümpgemann. Ähnlich wie mit Werner Detering, dem Geschäftsführer der Hamburger Werbeagentur, machte Lümpgemann mit allen Mitarbeitern von Klein, die dazu Lust hatten, einen Fitnesstest. Anschließend erhielt jeder Feedback zu seinem Gesundheitszustand. Passend zu seinem persönlichen Trainingszustand und Zeitplan entwickelte jeder Ideen, wie er künftig mehr Bewegung und gesündere Ernährung in seinen Alltag integrieren kann. Bei einigen Kollegen kam raus, dass sie ab sofort regelmäßig spazieren gehen wollten, erzählt Klein. Andere fingen an zu joggen, und fast alle ernähren sich bewusster und essen heute mehr Obst und Gemüse. Coach und Mediziner Dirk Lümpgemann hält nichts davon, Vorschriften zu machen. Es bringt nichts, wenn ich jemandem sage, es wäre besser, wenn du mehr Gemüse isst. Wichtig ist, die Risiken und Chancen aufzuzeigen. Beispielsweise, dass meine Arterien langfristig verkalken und es zu einem Schlaganfall kommen kann, wenn ich jahrelang zu fettig esse. Heute kommen bei Schuh- und Sportmücke mittags bei vielen Mitarbeitern Salate auf den Tisch. Nachmittags gibt es häufig Äpfel oder Nüsse statt Schokoriegel. Klein beteuert, dass kein Kollege ausgegrenzt werde, der dabei nicht mitmache. Aber es ist schon so, dass viele Kollegen wachgerüttelt wurden und sich ein unheimlicher Teamgeist und eine Dynamik entwickelt hat. Das spornt viele an, erzählt er. Thomas Klein selbst geht nun zweimal pro Woche ins Fitnessstudio, regelmäßig joggen und Mountainbike fahren. 6 Kilo hat er dadurch binnen 4 Monaten schon verloren. Der Sport hilft ihm, besser zu schlafen, denn regelmäßige Bewegung verlängert den Tiefschlaf, in dem wir uns am besten erholen. Dadurch ist Klein im Büro leistungsfähiger. Ich bin konzentrierter bei der Sache und dadurch oft schneller mit meinen Aufgaben fertig als früher. Und einmal im Monat nehme ich mir Zeit zum Ausspannen in einer Therme. Den Effekt merke ich noch Tage später, sagt Klein. Mein Puls ist niedriger, ich schlafe noch einmal besser und meine Kreuzschmerzen sind weg. Wenn andere über Schlafprobleme klagen, kann Markus Böcherer das nicht nachvollziehen. Böcherer führt in Emmendingen nördlich von Freiburg einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mit 50 Mitarbeitern. Seit seiner Lehrzeit vor knapp 30 Jahren hat der Unternehmer ein Ritual, das hierzulande oft belächelt wird. Er macht jeden Tag für 15 bis 20 Minuten einen Mittagsschlaf. Böcherer hat schon an Orten geschlafen, an denen andere sich vermutlich niemals aufs Ohr legen würden. Auf Bierzeltbänken oder auf einer Bank in der Fußgängerzone zum Beispiel. Ist er um die Mittagszeit im Büro, legt er sich mit zwei Kissen auf den Fußboden. Besucht er einen Kunden, schläft er in seinem Auto. Wenn ich mal 2 oder 3 Tage nicht zu meinem Mittagsschlaf komme, kriege ich Kopfschmerzen, erzählt der Unternehmer. Studien haben ergeben, dass ein Mittagsschlaf die Leistungsfähigkeit in den folgenden Stunden um 35% steigert. Außerdem sinkt dadurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30%. Böcherer hat sich in der Theorie noch nie mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Er folgt einfach seinem Gefühl und seinem persönlichen Biorhythmus und fühlt sich durch den Mittagsschlaf auch am Nachmittag noch fit. Die positive Wirkung eines kleinen Schläfchens am Mittag haben auch einige Unternehmen inzwischen erkannt. Google stellt seinen Mitarbeitern beispielsweise an vielen Standorten Sofas in einem Ruheraum zur Verfügung. Als Pionier der Mittagsschlafbewegung gilt allerdings die Stadtverwaltung in Vechta in Niedersachsen. Schon im Jahr 2000 gewährte der damalige Stadtdirektor seinen Mitarbeitern eine 20 Minuten längere Mittagspause, damit sie Zeit für einen Mittagsschlaf hatten. Von der Presse wurden die mitten am Tag schlafenden Beamten damals viel belächelt. Der renommierte Schlafforscher und Professor an der Harvard Medical School, Charles Chrysler, bezeichnet Schlafverzicht als die Antithese intelligenten Managements. Müde Unternehmer treffen oft die schlechteren Entscheidungen, da Menschen 50% ihrer Entscheidungsfähigkeit und 20% ihrer Gedächtnisleistung verlören, wenn sie nur 5 Stunden oder weniger schliefen. Nach 24 Stunden ohne Schlaf verhalte man sich sogar so, als habe man 1 Promille Alkohol im Blut, inklusive der damit verbundenen Selbstüberschätzung. Konzentrieren könne man sich dann kaum noch. Andreas Kleve kennt all diese Theorien und hat sich doch lange nicht entsprechend verhalten. Vor 3,5 Jahren eröffnete der 35-Jährige zusammen mit einem Geschäftspartner ein Fitness- und Gesundheitsstudio in Eggenstein-Leopoldshafen nördlich von Karlsruhe. Viele seiner Kunden kommen nach Operationen an der Bandscheibe, am Knie oder an der Hüfte, um hier mit Hilfe des Trainings wieder fit für den Alltag zu werden. Kleve und sein Partner arbeiteten mit so viel Elan am Aufbau ihres Geschäfts, dass sie fast keinen Feierabend kannten. Wir haben an 6 Tagen in der Woche gegen 7.30 Uhr angefangen und dann bis 22 Uhr oder auch mal länger gearbeitet, erzählt er. Die Folgen der permanenten Überbelastung ließen nicht lange auf sich warten. Kleve bekam Bluthochdruck, gegen den er bis heute Tabletten nimmt. Häufig aß er spät am Abend noch ein deftiges Fertiggericht, schlief danach schlecht ein und wachte nachts häufig auf. Tagsüber war er permanent erschöpft und konnte sich oft kaum konzentrieren. Der Unternehmer wusste, dass es so nicht auf Dauer weitergehen konnte und suchte sich Hilfe beim Schlafcoach Michael Kuri. Der Coach befragte Kleve zu seinen Arbeits- und Schlafgewohnheiten. Anschließend stellten sie gemeinsam eine Struktur für Kleves Tagesablauf auf. Weil das Fitnessstudio abends lange geöffnet hat und der Unternehmer nicht drumherum kommt, spät zu arbeiten, machen er und sein Geschäftspartner nun mittags abwechselnd 2 bis 3 Stunden Pause. Außerdem versucht Kleve täglich ans Tageslicht zu kommen. Im Sommer frühstückt er beispielsweise auf dem Balkon. In der Mittagspause geht er oft spazieren. Wer tagsüber kein Tageslicht abbekommt, schüttet abends zu wenig Schlafhormone aus, das sogenannte Melatonin, und kann dann nur schlecht einschlafen, erklärt Michael Kuri. Außerdem verzichtet Kleve vor dem Schlafengehen auf Fernseher und Smartphone. Das blaue Licht steht im Verdacht, wach zu machen. Seine neue Mittagspause nutzt Kleve auch, um Sport zu machen oder für den Abend eine leicht verdauliche Mahlzeit vorzukochen. Im Unternehmen fehlt Andreas Kleve diese Zeit bislang nicht. Im Gegenteil, sagt er. Durch meine neue Tagesstruktur und die regelmäßige Mittagspause bin ich ausgeglichener und dadurch bei der Arbeit effektiver. Inzwischen schläft der Unternehmer nachts wieder längere Phasen am Stück. Er hofft, dass er in den nächsten Monaten auch seine Blutdruckmedikamente absetzen kann. Ich sehe bei unseren Kunden im Fitnessstudio, dass ohne intakte Gesundheit einfach nichts im Leben mehr so ist wie zuvor. Kein Unternehmen der Welt ist es wert, die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen.
Es folgen Ratschläge gegen Müdigkeit bei der Arbeit. Augen auf und durch. Sie haben heute Nacht schlecht geschlafen? Mit diesen Tipps kommen Sie trotzdem gut durch den Tag. Tipp 1: Wecker aus. Gehören Sie auch zu denjenigen, die nach einer kurzen Nacht die Snooze-Funktion Ihres Weckers ausreizen? Das Wegnicken und wieder Aufwachen führt leider nicht dazu, dass wir uns fitter fühlen. Im Gegenteil. Nach jedem Aufwachen müssen wir erneut gegen die Müdigkeit ankämpfen. Planen Sie deshalb lieber so, dass Sie nach dem Klingeln des Weckers noch kurz liegen bleiben können. Schlafen Sie aber nicht nochmal ein. Tipp 2. Duschen Sie warm und kalt. Die Wechselduschen regen den Kreislauf an. Im Laufe des Tages können Sie sich ein kühles Tuch in den Nacken legen oder sich ab und zu kaltes Wasser ins Gesicht spritzen. Tipp 3. Trinken Sie viel Wasser. Wenn unser Körper nicht ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist, fühlen wir uns zusätzlich schlapp und müde. Trinken Sie deshalb gleich morgens ein großes Glas Wasser, je nach Geschmack mit einem Spritzer Zitrone. Tipp 4. Nutzen Sie Pfefferminzöl. Verreiben Sie etwas Pfefferminzöl zwischen Ihren Handgelenken und riechen Sie ein paar Mal daran. Zusätzlich können Sie eine kleine Menge des Öls an Ihren Schläfen verreiben. Der Duft regt an und hilft auch gegen Kopfschmerzen. Tipp 5. Bewegen Sie sich an der frischen Luft. Wer müde ist, neigt dazu, sich wenig zu bewegen. Dabei hilft uns Bewegung ganz besonders dabei, wach zu werden. Fahren Sie deshalb, wenn möglich, mit dem Fahrrad zum Kunden oder steigen Sie eine U-Bahn-Station früher aus und laufen Sie das letzte Stück ins Büro. Auch ein Spaziergang in der Mittagspause hilft, um wieder fit zu werden. Tipp 6. Licht an. Ein netter Nebeneffekt der Bewegung an der frischen Luft, das Tageslicht, im Idealfall Sonnenlicht, hilft dabei, das Schlafhormon Melatonin zu vertreiben und verbessert noch dazu die Stimmung. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihr Arbeitsplatz gut beleuchtet ist. Wenn es im Herbst und Winter draußen tagelang trüb ist, kann eine Tageslichtlampe helfen. Sie ist deutlich heller als gewöhnliche Zimmerlampen und kann auch als Stimmungsaufheller dienen. Tipp 7. Kauen Sie Kaugummi. Die Kaubewegungen regen an und halten dadurch wach. Tipp 8. Essen Sie das Richtige. Fettiges Essen oder große Mengen Kohlenhydrate sind nach einer kurzen Nacht tabu. Der Körper benötigt dann so viel Energie für die Verdauung, dass Sie sich zusätzlich schlapp fühlen. Besser sind leicht verdauliches Obst oder proteinhaltige Speisen wie Nüsse, Huhn, Fisch oder Joghurt. Tipp 9. Augen zu. Wem mittags die Augen zufallen, der sollte sich nicht dagegen wehren. Wer kurz wegnickt, hat danach wieder rund 35% mehr Energie und hält den Nachmittag besser durch. Wichtig, stehen Sie nach spätestens 30 Minuten wieder auf. Wer länger liegen bleibt, riskiert in Tiefschlaf zu fallen. Dabei wird das Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet. Danach fällt das Aufstehen doppelt so schwer und das Gefühl der Müdigkeit bleibt häufig für den Rest des Tages. Es folgen Informationen, um Mitarbeiter gesund zu halten. Gesunde Mitarbeiter. Mit betrieblichem Gesundheitsmanagement können Unternehmen ihre Mitarbeiter unterstützen, fit zu bleiben. Worum geht es beim betrieblichen Gesundheitsmanagement? Im Kern dreht sich das betriebliche Gesundheitsmanagement, kurz BGM, um die Frage, wie der Arbeitsplatz, aber auch die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten gesundheitsförderlich gestaltet werden können. Das Ziel ist es, dass Mitarbeiter erst gar nicht krank werden. Vom ergonomischen Bürostuhl über gesundes Essen in der Kantine, Yoga oder Fitnesskurse bis hin zur Suchtprävention können unterschiedliche Maßnahmen darunter fallen. Wer bezahlt die Maßnahmen zur Gesundheitsprävention? Über das sogenannte Präventionsgesetz hat die Bundesregierung festgelegt, dass die Krankenkassen Gesundheitsförderung in Betrieben finanziell unterstützen müssen. 2019 mit mindestens 2,15 Euro pro Versicherten. Unterstützt werden von den Krankenkassen zertifizierte Angebote, beispielsweise zum Stressmanagement oder für mehr Bewegung. Um zu erfahren, welche Angebote es konkret gibt, können Arbeitgeber sich an eine beliebige Krankenkasse oder eine von den Kassen gemeinsam eingerichtete Koordinierungsstelle wenden. bgf-koordinierungsstelle.de. Wenn Betriebe darüber hinaus selbst Geld für von den Krankenkassen zertifizierte Angebote ausgeben möchten, können sie 2019 bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter steuerlich geltend machen. Es folgen Anregungen, welche Entspannungsmöglichkeiten Firmen Mitarbeitern bieten können. Einfache Ideen. Es muss nicht immer Yoga sein. Firmen bieten Mitarbeitern zunehmend Möglichkeiten, sich im Büro zu entspannen. Die Firma Memo, ein ökologischer Versandhandel aus Greusenheim bei Würzburg, hat um ihr Firmengebäude herum einen Naturgarten angelegt, in dem Mitarbeiter in den Pausen spazieren gehen und wieder Kraft tanken können. Für den Sommer gibt es außerdem eine Terrasse und für die kältere Jahreszeit einen Wintergarten. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers hat in ihrem Büro in Zürich einen Ruheraum eingerichtet. Den ganzen Tag über wird hier alle halbe Stunde für die Beschäftigten ein 15-minütiges Entspannungsprogramm abgespielt. Der Berliner Spieleerfinder Wuga stellt seinen Mitarbeitern für die Entspannung oder das Nickerchen zwischendurch Sofas zur Verfügung. In vielen japanischen Unternehmen ist das Schläfchen zur Mittagszeit eine Selbstverständlichkeit. Die meisten Firmen haben dafür aber keinen eigenen Raum oder eine Sofalandschaft. Stattdessen lehnen sich die Mitarbeiter einfach in ihrem Bürostuhl zurück und schlafen für einige Minuten im Sitzen. Der Mittagsschlaf gilt in Japan nicht als Faulheit, sondern als Zeichen dafür, wie hart jemand in der Zeit zuvor gearbeitet hat.
Legen Sie einfach los. Alle praktischen Tipps aus diesem Artikel, die jeder sofort umsetzen kann, finden Sie als kompaktes Handout zum Herunterladen und Ausdrucken unter impulse.de/downloadbereich. Schlaf können Sie am Wochenende nachholen. Professor Ingo Fietze leitet das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum der Charité in Berlin. Er erklärt, warum Schlaf keine Ruhephase ist und wie uns To-Do-Listen und ein warmes Getränk vor dem Zubettgehen beim Einschlafen helfen. Professor Fietze, wir verschlafen rund 25 Jahre unseres gesamten Lebens. Ist das nicht eine ganz schöne Zeitverschwendung?
Unser Gehirn braucht so viel Schlaf. Es entgiftet, während wir schlafen. Außerdem baut sich unser Immunsystem auf. Wer mehr als 5 Jahre weniger als 6 Stunden pro Nacht schläft, büßt etwa 8 bis 10 Jahre seiner Lebenserwartung ein. Dabei ist Schlaf für Körper und Hirn harte Arbeit.
Wie meinen Sie das?
Nachts wird unserem Blut ein regelrechter Hormoncocktail beigemischt. Unser Puls geht rauf und runter. Mal sind wir im Tiefschlaf, dann haben wir wieder wilde Traumphasen. Unser Gehirn ist nachts zum Teil schwerer beschäftigt als am Tag. Wir sprechen zwar von der Nachtruhe, aber der Schlaf ist gar keine Ruhephase.
Kann ich Schlaf auch am Wochenende nachholen, wenn ich in der Woche nicht genug Zeit dafür habe?
Früher ging man davon aus, dass das nicht möglich ist. Heute wissen wir, dass ein über die Woche angehäuftes Schlafdefizit keine gesundheitlichen Folgen haben muss, wenn ich es am Wochenende wieder ausgleiche. Schwedische Forscher haben Probanden 13 Jahre lang begleitet. Wer pro Nacht weniger als 5 Stunden schlief, hatte ein vergleichsweise hohes Sterberisiko. Das galt aber nicht für diejenigen, die am Wochenende deutlich länger schliefen.
Kann ich auch zu viel schlafen?
Ja, auch das fanden die schwedischen Forscher raus. Wer durchschnittlich mehr als 9 Stunden schläft, hat ebenfalls ein erhöhtes Sterberisiko.
Was halten Sie vom Mittagsschlaf?
Ich mache selbst jeden Tag einen kurzen Mittagsschlaf. Wenn ich im Büro bin, lehne ich mich einfach in meinem Schreibtischstuhl zurück. Es reicht vollkommen aus, einmal kurz wegzunicken. Das hilft uns, um für die nächsten 2 bis 3 Stunden wieder leistungsfähig zu sein und uns nicht durch den Nachmittag zu quälen. Länger als 30 Minuten sollte der Mittagsschlaf auf keinen Fall dauern. Dann ist die Gefahr groß, dass wir in Tiefschlaf fallen. Dabei schütten wir das Schlafhormon Melatonin aus und fühlen uns dann nach dem Aufwachen doppelt müde, weil wir die ganze Zeit gegen das Schlafhormon kämpfen.
Warum ist der Mittagsschlaf bei uns nicht weiter verbreitet, wenn er so positive Folgen hat?
Ich glaube ja, dass ganz viele Menschen einen Mittagsschlaf machen und es bloß nicht zugeben. Wer im Flieger, in einem Vortrag oder im Taxi sitzt, macht um die Mittagszeit fast immer mal kurz die Augen zu. Bei uns gilt der Mittagsschlaf ja leider als Zeichen von Faulheit. In Japan ist er längst gesellschaftlich anerkannt und ein Zeichen dafür, wie hart jemand zuvor gearbeitet hat.
Viele Menschen können abends nicht einschlafen. Was raten Sie denen?
Ob wir gut einschlafen, hängt sehr davon ab, wie unser Tag gelaufen ist. Wer viel Stress hat, dem gehen abends viele Dinge durch den Kopf und sensible Schläfer werden dadurch vom Einschlafen abgehalten. Am besten hilft dann ein Ritual. Schreiben Sie beispielsweise eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Dadurch verbannen Sie häufig schon viele Gedanken aus Ihrem Kopf und Sie kommen besser zur Ruhe. Zusätzlich hilft ein warmes Getränk kurz vor dem Zubettgehen. Vor der Industrialisierung haben die Menschen übrigens deutlich besser geschlafen.
Was haben die Leute damals anders gemacht?
Sie waren weniger an feste Zeiten gebunden und konnten sich mehr nach ihrem persönlichen Biorhythmus richten. Mit Beginn der Industrialisierung gaben plötzlich die Maschinen den Takt vor. Es wurde in zuvor festgelegten Schichten gearbeitet, an die sich die Arbeiter halten mussten. Die Müdigkeit wurde der Arbeit ganz einfach untergeordnet.
Woher weiß ich, ob ich einfach nur schlecht schlafe oder schon eine Schlafstörung habe?
Wenn Sie schlecht schlafen, am Tag weniger leistungsfähig sind als früher und beides seit 4 Wochen oder länger anhält, sollten Sie das von einem Arzt abklären lassen.
Heute nutzen viele Menschen eine Schlaf-App. Was halten Sie davon?
Nach meinem Kenntnisstand können Schlaf-Apps bisher nur etwas darüber aussagen, wie lange jemand schläft. Über die Schlafphasen und ob jemand beispielsweise überhaupt im Tiefschlaf war, geben sie keine Auskunft. Das müssten Sie aber eigentlich wissen, wenn Sie etwas über Ihre Schlafqualität erfahren wollen.